Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, Sie haben es ja gerade gehört und auch draußen gemerkt, das Wetter wird trüber. Wir feiern in 3 Wochen den ersten Advent. Und mit unserem heutigen Sonntag lassen wir die lange Trinitatiszeit hinter uns und begeben uns in eine sehr kurze Phase des Kirchenjahres, die wenig prosaisch mit den Worten Ende des Kirchenjahres überschrieben ist. Traditionell ist das eine Zeit, in der das von der Jahreszeit vorgegebene Thema geistlich betrachtet wird. Um uns herum macht sich langsam aber sicher eine spätherbstliche Stimmung breit. Die Ernte ist schon lange eingefahren, die Bäume verlieren immer mehr die Blätter, die Zugvögel machen sich auf den Weg und morgens drückt der Nebel in die Täler, aber nur dann, wenn es nicht regnet und überall wird es feuchter und kälter. Nicht nur die Natur, auch die Menschen ziehen sich mehr und mehr zurück, weil die Tage kurz und dunkel geworden sind. In früheren Zeiten, in denen die meisten Leute eng mit der Landwirtschaft verbunden waren, kam um diese Zeit herum auch das Arbeitsleben nach und nach zum Stillstand. Man hielt sich vor allem im Haus auf und widmete sich der Instandhaltung der Arbeitsgeräte. Die langen Herbst- und Winterabende, an denen es wegen des fehlenden Tageslichts kaum etwas zu tun gab, sind deswegen von alters her der Zeiten des Nachdenkens und der Reflexion. Schon in der Antike wurde die Nacht und die Dunkelheit mit tiefgehenden Themen und Gesprächen verbunden. Dabei ging und geht es im wahrsten Sinne des Wortes um Leben und Tod, um die sogenannten letzten Fragen. Was macht das Leben aus? Wie kann man angesichts des Todes einen Sinn darin finden? Was bleibt, wenn doch scheinbar alles vergeht? Diese und ähnliche Fragen werden auch uns beschäftigen, bis mit dem ersten Advent ein neues Kirchenjahr beginnt. Es geht um Tod und Ewigkeit, um das Gericht Gottes und den jüngsten Tag. Doch das sind Themen für die nächsten Sonntage. Heute steht unsere Vergänglichkeit im Mittelpunkt und damit verbunden die Frage, wie wir angesichts unserer Endlichkeit Hoffnung schöpfen können. Als Predigtext ist uns dazu ein Abschnitt aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Rom vorgegeben, nämlich Römer 8, die Verse 18 bis 26. Wie die Kapitelzahl verrät, hat Paulus bis dahin in seinem Brief schon einen weiten Weg zurückgelegt. Ganze 7 Kapitel und ein bisschen von 8. Und diesen Weg sollten wir uns kurz in Erinnerung rufen, damit wir unseren kleinen Text einordnen können. Der Römerbrief beginnt mit einer allgemeinen Anklage, zuerst gegen die Nichtjuden und dann auch gegen Gottes Volk selbst. Im Zentrum steht dabei die Frage nach dem richtigen Gottesdienst. Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der uns das Leben gibt, wird von seinen Geschöpfen missachtet und ignoriert. Statt ihn anzubeten, machen die Menschen sich Götzenbilder. Sie vertauschen und verdrehen Gottes Offenbarung. Dieser Vorwurf trifft vor allem die Heiden. Der Apostel wendet sich unmittelbar danach aber auch den Juden zu. Auch sie können ihre Hände nicht in Unschuld waschen. Sie wissen zwar, wie der richtige Gottesdienst auszusehen hat, weil Gott es ihnen offenbart hat. Wie die Heiden kümmern sie sich aber auch nicht um Gottes Anweisung, sondern gehen ihre eigenen Wege. Paulus führt diese Sünde, die die eigentliche Übertretung der ganzen Menschheit ist, auf ihren Stammvater Adam zurück. Ihm gegenüber stellt er Jesus Christus, den Anfang einer neuen Menschheit, die so ist, wie Gott sie sich von Anbeginn der Zeit gewünscht hat. Wer in Christus ist, wer eng mit ihm verbunden ist und ihm nachfolgt, hat deshalb Anteil an einer neuen Schöpfung, die mit Jesus ihren Anfang genommen hat. Ab jetzt wird die Menschheit wieder mit Gott vereint. So weit, so gut und so wunderbar. Und wer den Römerbrief bis zum 8. Kapitel liest, bekommt es mit so etwas wie der literarischen Form einer gotischen Kathedrale zu tun. Hoch strebt sie auf, ein lichtdurchfluteter Raum, deren Fenster fast bis zum Himmel reichen, gekrönt von einer Gewölbedecke, die praktisch über dem Betrachter zu schweben scheint. Diese Kathedrale bildet den Himmel ab, lässt ihn hier schon erfahrbar werden, bringt ihn uns ein wenig näher. Aber dann erhält das Ganze einen Dämpfer. Die Kathedrale mag den Himmel abbilden, aber sie ist nicht der Himmel, sondern sie steht felsenfest auf der Erde. Und wer so eine Kathedrale verlässt, entdeckt ja auch schnell, dass es mit all der Luftigkeit und Leichtigkeit nicht weit her ist. Die Decke schwebt keineswegs über dem Boden, sondern sie muss mit massiven Stützen außen am Zusammenbrechen gehindert werden. Von innen ist da zwar nichts von zu sehen, hier herrscht die Illusion des Himmels vor, von außen dafür umso mehr. Und so ergeht es auch uns als Lesern des Römerbriefs. Eben noch schwingen wir uns zu so luftigen Höhen des Zuspruchs empor wie: So gibt es nun keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat dich frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Mit diesem Vers leitet der Apostel das 8. Kapitel seines Briefes ein. Aber dann kommen doch ganz irdische Zweifel. Denn so ganz so frei von Sünde und Tod fühlt sich unser christliches Leben nun einmal nicht an. Im Gegenteil. Auch Christen leiden und sterben, meist nur, weil sie Menschen sind, manchmal leider aber auch, weil sie Christen sind. Und wir leben in einer Welt, in der Leid und Tod zum Alltag gehören, nicht nur bei uns, sondern überall in der Schöpfung. Oder um es geistlich zu sagen, der Fluch, der nach dem Sündenfall über Adam und damit über der ganzen Menschheit ausgesprochen ist: Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zur Erde wirst, davon du genommen bist. Denn Staub bist du, und zum Staub kehrst du zurück. Dieser Fluch ist doch anscheinend noch nicht aufgehoben. Wir leben doch trotz Christus in einer Welt, in der nichts bleibt und deswegen so vieles sinnlos erscheint. Wie kann man angesichts dessen von einem Sieg des Lebens sprechen? Wie kann man in der von Paulus errichteten Kathedrale unbeirrt Gottesdienst feiern, wenn man doch weiß, dass sie allem Anschein zum Trotz ein irdisches Gebäude ist und bleibt? In unserem Predigttext gibt der Apostel darauf eine Antwort. Ich lese aus Römer 8, die Verse 18 bis 25. Denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit, ohne ihren Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat, doch auf Hoffnung. Denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick seufzt und in Wehen liegt. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir den Geist als Erstlingsgabe haben, seufzen in uns selbst und sehnen uns nach der Kindschaft, der Erlösung unseres Leibes. Denn wir sind gerettet auf Hoffnung hin. Die Hoffnung aber, die man sieht, ist nicht Hoffnung. Denn wie kann man auf das hoffen, was man sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir darauf in Geduld. Soweit unser Text für heute. Gott segne unser Hören und Verstehen. Amen. Liebe Gemeinde, wie wir sehen, gibt sich der Apostel keinerlei Illusionen hin. Seine Kathedrale mag an den Himmel heranreichen, sie mag ihn abbilden, sie mag uns einen Vorgeschmack auf den Himmel geben, aber sie bleibt ein durch und durch irdisches Gebäude. Unser Predigttext lässt daran keinen Zweifel. Er spricht von dieser Zeit Leiden, vom ängstlichen Harren der Kreatur und sogar von der Knechtschaft der Vergänglichkeit. Und das alles im Präsens, in der Form der Gegenwart. Das ist jetzt, das ist so, daran kann man nicht rütteln. Diese Wirklichkeit zu leugnen, wäre eine Realitätsverweigerung sondergleichen. Ich finde das insofern interessant, weil es uns Menschen oft tatsächlich schwerfällt, so der Realität ins Auge zu blicken. Wer es sich in seiner Weltanschauung, manchmal auch in seiner Ideologie gemütlich gemacht hat, lässt sich von der Wirklichkeit nur ungern auf die Finger klopfen, egal wie ungestüm sie auf einen einstürmen mag. Wir kennen das aus Sport, Politik und Wirtschaftsleben, wo Probleme zunächst geleugnet werden, dann kleingeredet, die Überbringer schlechter Nachrichten verunglimpft werden, bis einem die Wirklichkeit am Ende mit einer solchen Vehemenz ins Gesicht springt, dass man sie einfach nicht mehr ignorieren kann. Aber nicht nur da. Wir kennen das auch aus dem religiösen Bereich. Auch dort gibt es einen nicht zu übersehenden Hang, die Dinge schön zu reden und die Wirklichkeit positiver darzustellen, als sie tatsächlich ist. Gesellschaftlich tun wir alles dafür, dass Tod und Krankheit möglichst privat bleiben und nicht öffentlich sichtbar sind. Und zwar so sehr, dass viele Menschen, wie zum Beispiel ich, erst im Erwachsenenalter zum ersten Mal einen Toten sehen. Aber auch bei den Frommen tun manche so, als würde die Vergänglichkeit schon in diesem Leben aufgehoben werden. Christen könnten nicht krank werden, wird zum Beispiel behauptet. Und wenn doch, dann werden sie auf jeden Fall geheilt werden. Wieder andere heben die einzelnen Gläubigen in den Himmel und behaupten, dass Gott mit jeder und jedem etwas ganz Besonderes vorhat und mit ihm oder ihr Geschichte schreiben will, ganz so, als wäre unser Reden und Handeln nicht ebenso der Vergänglichkeit unterworfen wie unser Körper. Leider gehen all diese Illusionen an der Wirklichkeit vorbei, die der Apostel mit Leiden und Harren kennzeichnet. Es geht hier und jetzt zunächst einmal nicht ums Erleben des Himmels, sondern ums Warten und Aushalten in irdischen Verhältnissen. Wir leben unter der Knechtschaft der Vergänglichkeit und können uns deswegen die herrliche Freiheit der Kinder Gottes, von der Paulus ebenfalls spricht, nur sehr schwer vorstellen. Und damit sind wir mitten in einem Problem, das zentral für unser Verständnis des Glaubens und vielleicht auch des Lebens an sich ist. Es geht um das Verhältnis von Gegenwart und Zukunft, von Wirklichkeit und Möglichkeit, von dem, was ist und dem, was denkbar wäre. In der westlichen Geistesgeschichte unterscheiden wir zwischen Realisten und Idealisten, also zwischen Menschen, die Dinge sehen, wie sie sind, und denen, die sie eher sehen, was sein könnte. Je nachdem, wo wir selbst uns zu Hause fühlen, halten wir die jeweils anderen für fantasielos oder für Spinner. Tatsächlich aber brauchen wir beide Blickwinkel. Auf der einen Seite müssen wir uns ganz nüchtern der Wirklichkeit stellen, wie sie nun einmal ist. Auf der anderen sollten wir jedoch das Träumen nicht verlernen, denn die Wirklichkeit muss ja nicht so bleiben, wie sie ist. Fortschritt hat schließlich immer etwas mit solchen Träumen zu tun. Da findet sich ein Mensch eben nicht mit der Wirklichkeit ab, wie sie ist, sondern möchte sie verändern, sieht Möglichkeiten, die noch nicht da sind, und macht aus ihnen Wirklichkeit. Im Zusammenhang mit dem Glauben reden wir, dabei angelehnt an Paulus, oft von einem schon jetzt und einem noch nicht. Durch das Kommen Christi hat sich die Wirklichkeit schon jetzt unwiderruflich verändert. Gott ist Mensch geworden, ein Geschöpf unter Geschöpfen. Er hat unser Leben geteilt, er hat uns von Sünde befreit und mit sich selbst versöhnt. Er hat einen Anfang gemacht mit der neuen Schöpfung. Das ist das schon jetzt. Dem steht ein noch nicht gegenüber. Obwohl das alles so ist, sind wir noch nicht im Himmel. Sind wir noch nicht bei Gott, leiden wir immer noch unter dieser Welt und ihrer Vergänglichkeit. Der Anfang ist jetzt schon da gemacht. Die Vollendung ist aber noch nicht da. Wir kennen solche Situationen in unserem Leben zu Genüge. Vor ein paar Wochen hatte ich ein Gespräch mit meiner jüngsten Tochter, die im Sommer ein FSJ angefangen hat. Während ihres Abiturs hatte sie von einem selbstständigen Leben geträumt, davon endlich auf eigenen Füßen zu stehen, unabhängig zu sein. Dann kam das FSJ und mit ihm tatsächlich ein Schritt in die Unabhängigkeit, in die Arbeitswelt, ins Leben hinein. Aber eben nicht so ganz. Sie wohnt nämlich immer noch zu Hause und hat deswegen manchmal den Eindruck, dass sich eigentlich gar nicht viel verändert hat. Dabei ist es das. Es hat sich verändert. Die Schulzeit ist endgültig vorbei. Ein erster Schritt ins eigenständige Leben ist getan, aber es ist eben nur ein erster Schritt. Wie gesagt, wir alle kennen solche Situationen. Wir alle haben es erlebt und erleben es noch, wie es ist, wenn man auf einmal einem anderen Menschen nahe kommt. Wenn man die gewünschte Stelle antritt oder ein lang gehegter Wunsch endlich in Erfüllung geht. Da ist der Reiz des Neuen, das Gefühl, dass sich jetzt alles geändert hat. Vielleicht sogar, dass damit das Leben auf einmal auf einer ganz neuen Grundlage steht. Und nachdem dieser Reiz des Neuen verflogen ist, setzt dann doch wieder der alte Trott ein. Und ehe man sich's versieht, fragt man sich, ob sich überhaupt irgendwas geändert hat. Von Paulus können wir lernen, dass es eine Frage des Blickwinkels ist. Ich kann immer nach hinten schauen und das kleine Stückchen Weg, das ich mit dem Neuen zurückgelegt habe, in den Blick nehmen. Und mit dieser Vergangenheit im Blick sieht die Gegenwart immer recht ähnlich aus, weil dieser Blick die Kontinuität betont. Früher habe ich mir über dies und jenes Sorgen gemacht und die Sorgen habe ich eben immer noch. Früher habe ich hieran gelitten und darunter leide ich immer noch. Ob das jetzt noch genauso viel oder ein bisschen weniger ist, spielt dabei keine Rolle. Deswegen übersehen wir bei diesem Blick die kleinen Veränderungen, weil sie gegenüber der großen Vergangenheit eben nur klein sind. Anders ist das mit dem Blick nach vorn in die Zukunft hinein. Denn dieser Blick betont gerade die Veränderung. Früher habe ich mir über dies und jenes Sorgen gemacht, Aber jetzt gehe ich etwas gelassener damit um und irgendwann wird mich das vielleicht gar nicht mehr belasten. Früher habe ich hieran gelitten, aber jetzt macht es mir sehr viel weniger aus und irgendwann wird es ganz verschwunden sein. Paulus hilft uns, den Blick nach vorn zu richten, indem er ein Bild gebraucht, das auch Jesus schon verwendet hat. Deswegen ist es so besonders interessant. Er schreibt nämlich, denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick seufzt und in Wehen liegt. Dieser Vergleich ist deshalb so interessant, weil bei den Wehen die Veränderung zum scheinbar Schlechteren gerade positiv ist. Wer von Schwangerschaft und Geburt keine Ahnung hat, könnte die fortschreitende Schwangerschaft ja für eine stetige Veränderung, und zwar Verschlechterung des Allgemeinzustandes halten. Und für sich genommen ist sie das auch. Wenn die anfängliche Übelkeit vorbei ist, scheint das Leben zwar wieder seinen normalen Gang zu gehen. Mit wachsendem Bauch beginnen jedoch die Einschränkungen. Alltägliche Dinge wie Treppensteigen fallen zunehmend schwerer. Die Beweglichkeit lässt stark nach. Und dann kommen irgendwann die Wehen, die selbst für Außenstehende wie mich nach einem unerträglichen Leiden aussehen und so gar nicht nach einem neuen Anfang. Wer die Schwangerschaft bis hierher betrachtet, wird sie deshalb nicht für einen wunderbaren Neubeginn halten, sondern eher für eine schwere Krankheit, die das Leben nach und nach unerträglich macht. Die Tatsache, dass es sich um Wehen handelt und nicht einfach nur um Schmerzen, verändert jedoch alles. Denn erst der Blick auf die Zukunft, auf die Geburt und auf das neue Leben macht aus Schmerzen Wehen und aus einem scheinbar sinnlosen Leiden einen zutiefst mit Sinn erfüllten Vorgang. Und zwar so sehr, dass nicht wenige die ersten Wehen geradezu begrüßen, weil es jetzt endlich losgeht. Und ich weiß, wovon ich rede. Schließlich sind einige unserer Kinder deutlich nach dem errechneten Termin zur Welt gekommen und damit waren die Wehen wirklich sehr begrüßt. Ob es sich um Schmerzen oder Wehen handelt, verändert also die Betrachtungsweise. Wer Leid als Wehen sehen kann, wird in ihm nicht in erster Linie die trostlose Gegenwart erblicken, sondern die Hoffnung auf einen Neuanfang in der nahen Zukunft. Ähnlich ist es auch in geistlicher Hinsicht. Auch hier können wir die Leiden dieser Zeit, die Knechtschaft der Vergänglichkeit, von der Paulus schreibt, als Hinweis darauf sehen, dass sich seit Geburt Christi, ja seit dem Sündenfall eigentlich überhaupt nichts geändert hat und alles sogar noch schlimmer geworden ist. Oder wir können sie als Beleg dafür sehen, dass es jetzt endlich losgeht, dass es etwas Grundlegendes Neues ist, was im Werden ist, dass neues Leben entsteht. Die entscheidende Frage bleibt jedoch die nach dem Blickwinkel. Man kann die Hoffnung auf eine mit Gott versöhnte Welt, auf den Anbruch des Reiches Gottes als Jenseitsvertröstung abtun, als Opium fürs Volk oder was auch immer. Und es stimmt, dafür, dass es sich um Wehen handelt, gibt es zunächst einmal keinen Beweis. Und ohne den fällt es leicht, die ganze Sache schlichtweg als Schmerzen abzutun. Ganz so einfach ist es für uns Gläubige jedoch nicht. Schließlich belässt es der Apostel nämlich nicht bei dem Bild von den Wehen, sondern fügt noch ein weiteres hinzu. Wir selbst, die wir den Geist als Erstlingsgabe haben, seufzen in uns selbst und sehnen uns nach der Kindschaft, der Erlösung unseres Leibes. Das, was hier im Lutherdeutsch etwas unverständlich Erstlingsgabe genannt wird, ist eigentlich die Erstlingsfrucht, also die allererste Ernte im Jahr. Im Alten Testament und im Judentum hat diese Erstlingsfrucht eine so besondere Bedeutung, dass ihr nicht weniger als 3 Erntefeste gewidmet waren und sind. Das Fest der Erstlingsernte unmittelbar nach dem Passafest, an dem es um die Gerstenernte geht. Das Wochenfest, also unser Pfingsten, an dem die Weizenernte im Mittelpunkt steht. Und schließlich das Laubhüttenfest, bei dem die Weinlese gefeiert wird. Das Besondere an diesen Erntefesten im Alten Testament ist nun, dass sie im Unterschied zu unserem Erntedankfest nicht nach Abschluss der Ernte gefeiert wurden, sondern beim Anfang der Ernte. Die Erstlingsfrüchte sind also nicht die Krönung eines überreichen Ertrags, sondern gerade die Vorboten einer kommenden, reicheren Ernte. So wie der Erstgeborene nach dem Alten Testament deutlich macht, dass aus einer Ehe Kinder hervorgehen werden, so zeigen die Erstlingsfrüchte, dass der Acker oder Weinberg Frucht bringen wird. Es geht also nicht in erster Linie um die Früchte selbst, sondern um die dahinterstehende Fruchtbarkeit. Und so auch hier. Indem der Apostel den Geist Gottes als Erstlingsgabe bezeichnet, macht er deutlich, dass da noch mehr kommen wird. Das Prinzip ist sozusagen etabliert. Gott hat sich seiner Schöpfung neu zugewandt, hat sie gesegnet und über seine Leute seinen Geist ausgegossen. Wie die Erstlingsfrucht zeigt, ist das jedoch erst der Anfang. Die eigentliche, viel reichere Ernte kommt erst noch. Ja, man kann dieses Bild sogar noch etwas weiter ausziehen. Von der Erstlingsfrucht hatte ein Israelit nämlich erst einmal gar nichts. Sie wurde nämlich dem Herrn geopfert. Paulus nennt sie ja nicht umsonst Erstlingsgabe. Durch die Erstlingsfrucht veränderte sich die Situation der Landwirtschaft also zunächst einmal überhaupt nicht. Keine Scheune wurde voller durch sie, kein Weinkeller gefüllter. Und trotzdem wurde sie ausgiebig gefeiert, weil mit ihr die Ernte bevorstand. In unserem Abschnitt spricht Paulus in diesem Zusammenhang von der Hoffnung, die mit der Erstlingsgabe verbunden ist, und macht damit deutlich, worum es im biblischen Sinne bei der Hoffnung geht. Sie ist immer an eine Verheißung Gottes gebunden. Entweder eine, die ein Teil seiner Schöpfungsordnung ist, wie der Zusammenhang zwischen Erstlingsfrucht und Ernte, oder eben eine, die mit seinem Wort zu tun hat. Und so ist das auch bei der Aufrichtung des Reiches Gottes. Gott hat es versprochen. Er hat dieses Ziel bereits ganz zu Anfang vorgegeben. Er hat schon im Alten Testament von der Neuschöpfung gesprochen, die mit Jesus schließlich angebrochen ist. Unsere Hoffnung zeichnet diese Linie nach und führt sie weiter in die Zukunft, so wie Paulus das auch tut. Biblische Hoffnung ist also gerade nicht mit dem Zweifel verwandt, sondern es ist eine Schwester der Zuversicht und der Gewissheit. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht, definiert der Hebräerbrief den Glauben und damit auch die Hoffnung. Wer hofft, glaubt. Und wer glaubt, muss hoffen. Gott wird die Welt zum Guten verändern, das wissen wir und deshalb hoffen wir darauf. Inmitten dieser Vergänglichkeit dieser Welt ruft uns Paulus deshalb zu einem großen Fest auf. Der Geist ist da, die Erstlingsfrüchte sind erkennbar, jetzt muss gefeiert werden, weil dann die Erntezeit beginnt. Gott wird die Welt zum Guten verändern, auch wenn dazu noch manche Wehen nötig sind. Aber er wird es tun. Er wird die herrliche Freiheit der Kinder Gottes offenbaren und die Knechtschaft der Vergänglichkeit überwinden. Wir werden es vielleicht in diesem Leben nicht mehr mitbekommen, wir werden aber auf jeden Fall dabei sein. Denn Gott macht alle seine Verheißungen wahr und so auch diese. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen Herrn. Amen.